Wir sind heute bei Data Siders in Dortmund. Nachdem wir dieses Jahr schon 2 Interviews machen durften, sprechen wir gleich mit Gero, Herbert und Christian und erfahren noch mal einiges als Update.
Hi Gero.
Hey, ah, Bernhard. Schön, dich zu sehen.
Ja, schön, dich wiederzusehen.
Herzlich willkommen bei uns in Dortmund bei Data Siders.
Ja. Klasse.
Genau, wir haben uns vor nicht mal einem Jahr getroffen in Münster.
Absolut. Das war damals vor der Data Unplugged, glaube ich.
Richtig?
Ja.
Seitdem, nicht mal ein Jahr her, habt ihr euch fast verdoppelt in der Mitarbeiterzahl. Es geht nicht nur um die Mitarbeiterzahl, aber damit sind wir letztes Mal raus. Wachstum, 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 anorganisch, sehr ambitioniert. Und heute habe ich einen Mitgründer Marcel mitgebracht und ich weiß, wir können uns gleich unterhalten mit Christian und Herbert. Kannst du das nochmal kommentieren, warum eigentlich wir gerade die beiden heute interviewen dürfen?
Ja klar, sehr gerne. Also Wachstum, Wachstum, Wachstum. Bitte nicht übertreiben, wir wachsen gesund und zielgerichtet. Ja. Aber ich kann mich tatsächlich erinnern, wir haben damals in unserem Gespräch ein bisschen über unsere Strategie gesprochen. Ja. Und die ist ja ein Gruppenaufbau. Das heißt, wir nehmen neue Partner in unsere Gruppe durch Akquisition hinzu und wachsen nicht nur organisch, also durch das normale Wachstum, was eine Firma so hat, sondern auch anorganisch, indem neue Firmen zu unserer Gruppe dazustoßen. Mhm. Und damals hatte ich, glaube ich, gesagt, dass wir vielleicht bis Ende des Jahres roundabout bei 1000 Mitarbeitenden landen könnten. Da hattest du, meine ich, sogar ein oder vielleicht sogar zweimal nachgefragt, wie wirklich.
Ja.
Und wir sind jetzt bei 950 ungefähr.
Okay.
Wir haben noch anderthalb Monate oder sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Das heißt also, es kommt sogar auch ungefähr hin, aber da trägt dann das Anorganische schon auch maßgeblich zu bei. Und ich glaube, das Gesprächssetting heute ist sehr spannend, weil wir haben einerseits Christian, der kommt von der Data Siders Quinscape. Das ist eigentlich ganz ursprünglich mal die Keimzelle von Data Siders gewesen. Also Quinscape war das allererste Unternehmen in den Data Siders.
Ja.
Und Herbert ist als Gesprächspartner da. Der kommt aus Österreich von der PASO, beziehungsweise jetzt Data Siders PASO. Das ist eine der 4 Gesellschaften, die wir dieses Jahr hinzugenommen haben, die also relativ neu in der Gruppe ist. Mhm. Und ich hoffe, das weiß ich natürlich nicht, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie ihr gleich redet, aber dass man so ein bisschen raushören wird, dass obwohl das ja jetzt eigentlich eine relativ neue Konstellation ist, wir sehr, sehr, sehr ähnlich ticken, dass wir kulturell total kompatibel sind und dass sich das wahrscheinlich schon fast so anfühlt, als ob wir schon lange eine Gesellschaft wären.
Ja.
Und das ist eigentlich das, worauf wir achten, dass wir versuchen, in unserer Gruppe zu wachsen durch Firmen, die super zu uns passen, die uns stärken, die neue Domänen reinbringen, neue Technologien oder auch so wie im Falle von der PASO neue Märkte im Sinne von Österreich. Das ist unsere erste Firma in Österreich und da wir ja ein Dach führend werden wollen, ist das für uns natürlich auch ein wichtiger Markt, den wir besetzen wollen.
Okay, Gero, dann weiß ich, wo ich nochmal doppelt nachhaken darf gleich. Also wirklich herauszufinden, diese Gemeinsamkeiten. Gleichzeitig, es wird Herausforderungen geben, ganz bestimmt Unternehmen zusammenzubringen, ist komplex. Das werde ich dann auch gleich versuchen, mit Marcel nochmal herauszukitzeln. Und dann hat das Ganze ja auch einen Zweck. Also es geht nicht nur um Wachstum, sondern auch Dinge bewerkstelligen zu können, für die du eine gewisse Größe auch brauchst. Magst du das vielleicht nochmal auch kurz kommentieren? Das so ein bisschen, man sagt mal so, das Why dahinter. Es geht ja nicht nur einfach um, komm, wir wollen jetzt als Selbstzweck einfach groß werden.
Ja, nein, absolut. Also meine tiefste Überzeugung ist, dass Data und AI kein Nice-to-Have-Thema ist. Das ist kein Commodity, was ich wie Büroklammern nach Preis einkaufe. Das ist auch nichts, wo ich beliebige Risiken eingehen kann. Das ist für große Unternehmen wirklich geschäftskritisch.
Ja.
Das entscheidet darüber, wie man sich im Wettbewerb in Zukunft positionieren wird. Und wir positionieren uns als big enough to scale. Also wir sind durchaus als Gruppe groß genug für große Projekte, denen man vertrauensvoll an uns übergeben kann. Ja. Aber small enough to care. Also wir sind immer noch die Kultur von einem kleineren Unternehmen, was wirklich die Projekte ernst nimmt, die Kunden ernst nimmt, für jeden Erfolg kämpft. Mhm. Und diese Balance versuchen wir herzustellen. Und dazu ist schon eine gewisse Größe erforderlich, weil das Thema ist einfach zu wichtig, als dass man es mit einem sehr kleinen Unternehmen bespielen könnte. Umgekehrt werden wir aber auch jetzt nicht in jede beliebige Richtung beliebig wachsen, sondern es ist uns wichtig, diesen Spirit von einem mittelständischen Unternehmen zu behalten, was wirklich jedes Projekt ernst nimmt und für den Erfolg kämpft. Denn wir wissen, der Erfolg der Projekte, die wir bearbeiten, ist letzten Endes entscheidend für den Erfolg unserer Kunden.
Okay, und auch überleben. So hast du es ja gerade als Must-Have. Das ist nicht nice, das ist
wirklich so. Ja. Ne? Gut, das ist dann natürlich die bisschen längere Perspektive, ja. Aber da bin ich schon der Meinung, dass, ja. Das ernsthafte Nutzen der Chancen, die sich daraus ergeben, überlebenswichtig ist. Mhm. Und der Markt das letzten Endes sortiert, dass diejenigen, die es nicht ernst nehmen, mal Monopolisten oder in speziellen Strukturen außen vor, ansonsten einfach auch am Markt nicht überleben werden.
Okay. Und dann haben wir gerade gehört, Herbert Österreich, dann weiß ich, in der Vorbereitung gesehen, Bulgarien ist auch mittlerweile so als Land jetzt vertreten für euch als Markt. Und kannst du da nochmal abschließend jetzt erzählen, wir haben jetzt verstanden, big enough to scale, small enough to care, das soll ja auch so bestehen bleiben.
Ja.
Trotzdem ja Richtung Wachstum jetzt auch Internationalisierung, was siehst du da? Was kommt da noch so in den nächsten Monaten, vielleicht sogar schon in Jahren gesagt?
Ja, also wir haben tatsächlich die Zielsetzung, zunächst mal im deutschsprachigen Raum zu bleiben. Der Punkt ist einfach, dass wir sehr kultur- und werteorientiert an unserer Zusammenarbeit arbeiten. Das ist ganz essentiell für die erfolgreichen Projekte. Und jede Barriere stört und Sprache kann eine Barriere sein. Deswegen bleiben wir im deutschsprachigen Raum. Die Organisationen, die wir in Bulgarien haben, sind in dem Sinne speziell, dass unser Delivery Hub schon lange mit einer deutschen Gesellschaft von uns zusammenarbeitet, dass der Geschäftsführer deutschsprachig ist, dass wir also dort keinen Bruch in der Sprache haben.
Ah, okay.
Und unser neuer Partner in Bulgarien, Reuti, ist in einer sehr spezifischen Domäne selbst unterwegs, relativ international, aber in einem hohen Maße schon deutschsprachige Kunden, also adressiert auch den deutschsprachigen Raum. Wir sind also
kein Widerspruch.
Genau, es ist kein Widerspruch. Wir sind Deutschland, Österreich, Schweiz als Hauptmärkte im Moment unterwegs. Irgendwann wahrscheinlich werden wir dann auch weiter wachsen wollen, aber das kann auch noch ein paar Jahre dauern. Und ob das dann in Richtung Benelux ist oder in Richtung Nordics, das werden wir dann sehen.
Da
kann und will ich mich heute nicht so sagen.
Das ist andere Horizont.
Ja, genau.
Okay. Ja, hochspannend. Dann werde ich mich jetzt auf das Gespräch richtig freuen. So, Christian und Herbert, jetzt haben wir noch mal richtig Zeit, einen Deep Dive zu machen, zu erfahren, was macht Quinscape, Datasiders und Parso, was machen die jetzt zusammen, wie kommt das? Und wirklich im Detail zu verstehen, welchen Wert generiert ihr für Kunden und was kommt in der Zukunft. Und wir wollen auch euch noch besser kennenlernen. Jetzt warst du schon im Podcast, im April, Mai veröffentlicht. Von daher kannst du dich vielleicht kürzer halten. Und Herbert, du warst noch nicht im Podcast, Geschäftsführer von Parso Solutions, Herbert Pataki, und gerne dann etwas mehr zu dir erzählen. Fangen wir mit dir an, Christian. Stell dich noch mal kurz vor. Du bist ja Geschäftsführer von Quinscape, Data Siders Quinscape.
Genau.
Und in erster Linie als Data und AI Evangelist unterwegs. So, jetzt kannst du trotzdem mal ergänzend etwas sagen.
Genau. Das also insbesondere das Data Evangelist ist für mich eine Aufgabe. Ne? Also Geschäftsführung ist ja den Data Siders an Quinscape am Laufen zu halten, zu sehen, dass wir uns weiterentwickeln. Evangelist ist für mich eine Herzensangelegenheit, das Thema Daten dann im Speziellen nach vorne zu bringen. Und da freue ich mich dann natürlich auch, mein Pendant quasi in Österreich gefunden zu haben. Herbert ist ja auch Data and AI Evangelist in Österreich. Und das war sofort eine Beziehung, wo ich gesagt habe, das funktioniert total super. Wir haben die gleichen Themen, wir haben die gleichen Ideen, wir haben die gleiche Richtung.
Das heißt, ihr kennt euch auch schon ein bisschen länger.
Gar nicht. Das ist ja das Spannende.
Ja.
Ich sage immer 800 Kilometer von uns zu Hause, also von Graz nach Dortmund. Aber das Mindset ist einfach so, so ähnlich, so gleich, ohne dass wir uns jetzt länger kennen. Und das macht halt schon viel aus, die Themen vereinen, und es macht einfach Spaß und Freude.
Ja.
Und die Freude spürt man hier genauso wie in Graz. Also es ist wirklich spannend.
Ja. Und wir haben eben schon Eidlein von Gero erfahren, Parso Solutions. Quinscape kommt zusammen zu Datasiders.
Genau.
Und in den vorigen Podcast-Episoden haben wir schon ganz viel erfahren. Du im April, Mai, kann man gerne zurückgehen, können wir verlinken, kann man nochmal mehr zu dir, Quinscape, Datasiders erfahren. Und Gero Anfang des Jahres auch schon, hat ganz viel erzählt, auch Richtung Wachstum. Ne, da hieß es, wir werden bald 1000 Mitarbeitende sein. Jetzt stehen wir kurz davor, ne? Also mit unter anderem auch jetzt der Akquisition von Parsos Solutions stehen wir jetzt bei ihr bei 950 plus. Und dann kommt noch, vielleicht kannst du das noch ergänzend sagen, mehr hinzu. Ne?
Genau, also der letzte Zuwachs ist Reuti in Bulgarien. Das hat uns genau dahin katapultiert. Und die M&A-Pipeline ist natürlich, auch wenn wir nicht drüber sprechen können, wer da drin ist, logischerweise, die ist gut gefüllt. Und ich bin guter Dinge, dass wir auch dann die 1000 relativ schnell knacken werden.
Eine Frage dazu. Pipeline, verstehe ich, kannst du nicht so sagen oder könnt ihr nicht so sagen. Aber wir haben uns das vorhin auf der Autofahrt auch hierhin gefragt. Wie viele Unternehmen sind denn jetzt eigentlich bei Datasiders? Also wirklich unter Datasiders? Also wir wussten das gar nicht. Sind es 10, sind es 5, sind es 15? Könnt ihr uns da mal einmal, oder das könnt ihr ja erzählen. Das
kriegen wir ja sonst. Klar.
Also mit Recherche würden wir, aber wir haben uns aufs Gespräch
genau. Vorbereitet. Und sie wachsen schnell. Das ist auch ganz offiziell auf der Homepage. Aktuell sind es 12 Unternehmen. 12,
genau.
Okay. Und Reuti in Bulgarien ist die Nummer 12.
Okay. Ja, Nummer 12. Status quo mit dem schnellen Wachstum. Wir sprechen in ein paar Wochen vielleicht wieder und zack. Seid ihr nochmal gewachsen.
Genau.
Du sagst ja, 1000er Marke geknackt. Okay, sehr spannend. Und gerne alle Zuhörer zurückgehen und nochmal ne, die ersten beiden Episoden verfolgen. Und jetzt, Herbert, gerne nochmal was zu dir. Wir haben gehört, Graz, Österreich, den Markt kennst du, da kommst du her, da hast du aufgebaut. Erzähl noch ein bisschen was zu dir. Wo ja, kommst gerne. Du her, was hast du gemacht, um der Herbert zu sein, der du heute bist?
Eine gute Frage. Gibt es verschiedene Ausprägungen? Ich bin ja grundsätzlich ein Stiller, da schmunzeln dann meine Mitarbeitenden immer. Ich werde mich kurz halten, keine Sorge. Ich komme gebürtig aus Salzburg. Salzburg ist ja die Traditionsstadt neben Wien in Österreich. Mozart, Tradition, die Festung. Und Österreich ist ein sehr spezieller Markt, auch traditionell geprägt, auch die Betreuung. Und da legen wir als Datasiders ja generell auch den Schwerpunkt drauf, nahe bei unseren Geschäftspartnern zu sein, den Markt auch zu verstehen, Domänen-Know-how zu haben. Und das hat mich die letzten 23 Jahre ausgemacht.
23 Jahre?
Ich bin jetzt seit 23 Jahren im Business, klassisch als Freelancer, heute würde man Solopreneur dazu sagen, und habe mich in der Tat auch seit 2002 mit KI beschäftigt. Mhm. Kann mich gut erinnern, Universität, es war ein Wahlfach, also Wahlfach neuronale Netze. Und das hat auch so die Leidenschaft bei mir damals auch mit Daten geweckt. Warum? Ob es jetzt künstliche Intelligenz ist oder Automatisierung, funktioniert natürlich nur mit guten Daten. Was sind gute Daten? Werden wir später dann auch von Christian viel dazu hören. Vielleicht noch ein paar Worte auch zu mir persönlich. Wir haben zwei Standorte auch in Österreich und ich bin an beiden Standorten wirklich sehr gerne, auch gut verwurzelt, Freundschaften. Die Menschen stehen da im Vordergrund und das ist mir bei Parso schon ganz wichtig gewesen und habe das auch in Datasiders und auch beim Gero immer sehr stark wiedererkannt, diese Menschenzentriertheit. Wir sind People Business. Und der Mensch im Fokus, das ist genau das, was uns bei Parso jahrelang ausgemacht hat und was wirklich auch skalierfähig ist. Ich bin immer wieder überrascht, wie man diese Werte, diese Kultur skalieren kann und das auch zusammenzuhalten. Und das war auch einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, den Weg gemeinsam zu gehen. Haben uns exakt vor einem Jahr auch hier getroffen, das erste Mal in Dortmund. Ich würde das nicht sagen, Liebe auf den ersten Blick, das wär zu hart. Aber es ist echt, wie der Christian auch gesagt hat, es fühlt sich an, wie wenn wir uns seit Jahrzehnten kennen. Das Thema Data und AI, das ich eben auch in Österreich an der FH Oberösterreich Campus Hagenberg auch unterrichte, ist auch ein wichtiges Thema bei mir, diese Wissensweitergabe, das Arbeiten auch mit jungen Menschen, um sie auch zu begeistern für ein Thema, das doch ein wenig komplizierter, komplexer ist und Awareness zu schaffen. Darum bin ich froh, auch mit euch heute darüber plaudern zu können, weil diese Awareness ist schon wichtig. Jeder möchte Effizienzen schöpfen durch KI, kann man natürlich nur dann, wenn man auch die Hausaufgaben macht. Die Hausaufgaben sind Data und Analytics.
So. Wir können da sofort rein, aber weil es mich brennend interessiert. Also das heißt, vor einem Jahr, da hat wahrscheinlich nicht Sturm Graz gegen den BVB gespielt, aber vor einem Jahr habt ihr hier auf dem Sofa gesessen. Ja. Und davor kanntet ihr euch nicht, kurz Kontakt gehabt, eingeladen, lass mal quatschen. Und dann ging der M&A-Prozess erst los. Das heißt also, auch die Geschwindigkeit ist ja Wahnsinn. Also weil es gibt ja auch teilweise, weiß nicht, jahrelang will ich jetzt nicht sagen, aber das ist ja, wann hattet ihr es veröffentlicht? Jetzt dieses Jahr im August?
Ne? September.
Ja gut, aber es war ja schon spruchreif wahrscheinlich schon vorher. Meine Frage, also auch die Beweggründe würden mich einmal kurz interessieren, weil du sagst ja selber, ich war 23 Jahre lang Solopreneur oder Freelancer, habe dann meine Company gegründet. Wie kam es dazu, dass du dann nach 23 Jahren gesagt hast, so, ich gebe jetzt mein Baby ab? Ja, was hat dich überzeugt?
Ja, ist ein guter Punkt. Im Endeffekt, wir haben das Baby nicht abgegeben, wir sind zusammengekommen. Auch wir als Altgesellschafter besitzen ja Anteile an der Datasiders. Das ist eine kompliziertere Thematik, aber kurz gesagt, wir fühlen uns nicht, dass wir etwas abgegeben haben, sondern es ist, der Kuchen ist gemeinsam größer geworden.
Und okay, verstehe.
Mit Menschen, die ähnlich ticken. Ich bin jetzt immer noch überrascht, jede Woche, wenn ich bin jetzt 2 Monate dabei, jede Woche, wo ich mehr darüber nachdenke, bekomme ich auch mehr Einblick. Und es ist alles ähnlich und fühlt sich so vertraut an. Es ist schon neu. Ich habe 950 neue Kollegen auf einen Schlag dazubekommen. Aber es fühlt sich alles so vertraut an und drum, es ist einfach vom Bauchgefühl her hat's gestimmt, weil auch die Akteure die richtigen waren.
Ja.
Auch beim M&E-Prozess, ein Matthias oder ein Tim, da war nie irgendwie das Gefühl, obwohl es immer irgendwas gibt, hallo, Due Diligence, Shareholder Purchase Agreement, technische Thematiken, Anwälte, Juristen, lieben Gruß an den Florian, der uns dafür stark begleitet hat. Das waren schon taffe Themen. Aber es war immer das Gefühl da, auf Augenhöhe und der Mensch im Fokus. Und das war im Endeffekt auch der entscheidende Moment.
Dann letzte Frage dazu, dann können wir springen. Das heißt also, du hattest vorher auch gar nicht so ein lukratives, ich nenne das jetzt mal Angebot, oder hast gar nicht mit der Idee mal gespielt, Paso irgendwann mal, kam gar nicht, sondern es war wirklich in Anführungsstrichen dann im Nachgang guter Zufall.
Wir hatten schon laufend Angebote auch von anderen M&E-Unternehmungen, aber die waren technisch. Die waren nicht den Menschen in den Fokus.
Okay.
Wir sind People Business. Da hat das Gefühl von Anfang an nicht gepasst und das war bei Datasiders immer der Mensch im Fokus und das Gemeinsame und auch die Freude. Also das ist so Werte. Es klingt total kitschig, aber es ist so.
Also ja, glaube ich wohl.
Ihr schmunzelt, aber es ist einfach so.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen hier, deswegen können wir das schon nachvollziehen. Und wir kennen uns ja auch. Insofern, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, was du meinst.
Ja, wir haben ja auch, das war ja auch dieses Zusammentreffen. Wir bieten ja auch die Möglichkeit, einfach auch vor der Entscheidung die Menschen nochmal kennenzulernen. Ne? Und das war, ich weiß, wir saßen dann hier unten im Restaurant und wir haben sofort angefangen, über Datenarchitekturen zu sprechen, was die Probleme sind, was die Lösungen sind und so weiter und sind quasi sofort ins Gespräch gekommen. Und das bieten wir halt im Vorfeld auch einfach an, damit man die Menschen kennenlernt, mit denen man nachher dann in einem Boot sitzt. Ne? Und das funktioniert durchgehend. Und ich finde das schön gesagt, dieses Menschenzentrierte. Weil wenn du weißt, mit wem du zusammenarbeitest, fällt dir die Entscheidung dann auch nochmal viel, viel leichter. Ja. Ne? Mhm.
Und heute bist du das dritte Mal hier im Büro, ne, Herbert?
Sozusagen.
So, also vor allem das erste Mal, dann dazwischen nochmal irgendwann. Ja. Wahrscheinlich, um das dann wirklich fix zu machen und jetzt dann nochmal zu Besuch. Und dann hast du zusammengefasst, also über 23 Jahre von einem Solopreneur gebootstrapped ein Unternehmen aufgebaut mit 45 Menschen.
Genau.
Über 2 Standorte verteilt. Genau. Und gehst jetzt über in die Quinscape und damit gehen wir auf, du sagtest ja 950
Datasiders.
Quinscape Datasiders. Quinscape ist der größte insgesamt innerhalb der Datasiders-Gruppe.
Genau,
ne?
Genau, es ist aber unter der Datasiders, ne, eingeordnet.
Genau, unter der Datasiders eingeordnet. Der Name offiziell ist dann auch Datasiders Paso.
Exakt.
Und für dich auf dem Pulli ist es ja wahrscheinlich komplett geschrieben. Datasiders, kommt dann noch Quinscape darunter oder?
Der Kuli war nicht sauber.
Also was wir einfach festgestellt haben, ist, diese 950 Menschen glauben an diese Datasiders-Idee. Genau. Und warum? Wir haben, das war so, das muss in der ersten Jahreshälfte gewesen sein. Wir sind in relativ großen Pitches unterwegs und du konntest nie erklären, warum die Quinscape, die SD&C, die Ixto, die Paso, ja, die Catenate, und Kunden hatten immer, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber ein Unverständnis davon, ist das jetzt irgendwie so ein Sammelsurium von irgendwelchen Unternehmen? Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn wir doch eh alle Datasiders sind, lass uns doch bitte Datasiders nach vorne stellen. Also wir hatten vorher das Logo, den Entity-Namen und Datasiders kamen da drunter und haben dann gesagt, lass uns doch diesen Change machen. Lass uns Datasiders drüber schreiben, lass uns die gleiche Farbwelt nehmen, lass uns den gleichen Font nehmen und die Entity, die Identität, die jeder einzelne Standort hat, die Kultur, die jeder Standort hat, als Beiwerk quasi behalten. Und haben dann natürlich gesagt, ist das jetzt ein großer Change für die Menschen? Ist das jetzt, bringen wir damit Unruhe in die ganzen Unternehmen rein? Und sind dann in die einzelnen Unternehmen gegangen und haben das vorgestellt. Und selbst Kolleginnen und Kollegen, die schon 20, 15, 20 Jahre dabei sind, haben gesagt, ja, ich kenne das alte Logo zwar, aber klar, macht ja total Sinn, weil wir an die Idee glauben. Und deswegen rutscht Datasiders nach vorne in der Wahrnehmung. Wir behalten aber die Identitäten und die Werte auch in den einzelnen Standorten nach wie vor bei.
Ja, deswegen war meine Frage auch wirklich ernst gemeint, denn das ist nicht nur Name, Schall und Rauch, nein, auch Customer Facing und wie positionieren wir uns, extrem wichtig. Und das, da hast du eigentlich auch schon meine Frage vorweggenommen, so auch Richtung jetzt Herbert Paso, der Hebel ist auch ein anderer, ne? Jetzt dann ganz andere Projekte stemmen zu können, ist natürlich auch befriedigend sicherlich. Ne? Mit 45 Menschen bist du limitiert, auch was Projektgrößen angeht. Jetzt ist da eine ganz andere Power dahinter. In diesem Datasiders-Universum können ganz andere Projekte umgesetzt werden, auch andere Kunden
nehmen wir auch wahr. Also es ist definitiv, also wenn ich den österreichischen Markt ein bisschen betrachte, sehr fragmentierter Markt, auch kleinere Data- und Analytics-Unternehmungen, dann gibt es die großen GIs und so dazwischen, gibt es eigentlich gar nichts. Und durch unsere Marke und unseren Zusammenschluss auch mit Datasiders ist eine gänzlich andere Wahrnehmung auch passiert. Das heißt, wir kommen auch einfacher mit Geschäftspartnern in Kontakt, können da auch dementsprechend unser volles Portfolio anbieten. Mhm. Früher waren wir, man muss es so hart sagen, limitiert auf Microsoft und Data und Analytics.
Okay.
Haben wir natürlich auch jetzt im Portfolio, nur wir können jetzt entlang der Wertschöpfungskette viel mehr anbieten, weil unsere Gruppenunternehmungen, SAP, Analytics Cloud, Talent etc. anbieten können, dass wir vorher einfach nicht konnten. Und die Stärke macht's aus, weil im Endeffekt die großen Unternehmungen haben nicht nur Microsoft, nicht nur SAP. Diese One-Tool-Lösung klingt immer so schön, wenn ich da an die ganzen CIOs denke. In der Regel ist so, du hast mehrere Datenplattformen, mehrere Tool-Lösungen. Microsoft, Oracle, MySQL, Azure, On-Premise, you name it. Und wir als Gruppe, als Datasiders können jetzt wirklich den kompletten IT-Stack abdecken. Und das ist dementsprechend ein Wettbewerbsvorteil, der gern angenommen wird.
Das Publikum kennt das hier schon. Wir stellen immer gern auch sehr kritische Fragen. Diese Wertschöpfungskette, die werden wir gleich nochmal gemeinsam auseinandernehmen. Und das wollen wir verstehen. Jetzt nochmal für die Einleitung abschließend. Man sieht euch beide viel auch auf LinkedIn, weil das nun mal auch eure Rolle ist. Als D&A oder Data und AI Evangelist müsst ihr das. Ihr müsst rausgehen, auf Bühnen stehen, Content machen. Das sieht man bei euch beiden. Und bei dir fällt mir sehr stark dieses Data Alpinist auf. Magst du das nochmal mit ein paar Sätzen kurz ergänzen?
Im Endeffekt auf Personal Branding gehe ich jetzt nicht im Detail ein, aber jeder sollte ja so seine Nische finden, um auch wiedererkannt zu werden. Mhm. Und Österreich und Berge sind dementsprechend halt schon ein starkes Wiedererkennungselement. Und ich musste schmunzeln. Ich wurde letztens wirklich bei einer Veranstaltung das erste Mal darauf angesprochen. So Fanboy-mäßig, hey, ich kenne dich von LinkedIn. Und es ist ein Wiedererkennungselement, weil du einfach Daten, haben ja sehr viel gemeinsam mit Bergen. Man mag es gar nicht glauben, aber die schiere Größe, jeder von euch kennt Berge, Österreich. Es ist schon überwältigend, wenn man das von der Ferne sieht. Es ist aber noch viel spannender, wenn man mal wirklich davor steht, raufklettert, raufwandert. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Pfade. Und so ähnlich ist es auch im Data- und AI-Umfeld. Es gibt verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Man muss sich Gedanken machen, planen, die Routenplanung, die richtigen Werkzeuge. Mhm. Wo brauche ich ein Steigeisen? Natürlich nur dort, wo auch Schnee oder Eis und Gletscher sind. Ich werde es aber nicht bei einer lockeren Wanderung auf den Hügel benötigen. Wäre nur zusätzlicher Ballast. Und genau dieselben Fragestellungen, welches Toolset brauche ich? Wo will ich überhaupt hin? Ist der geschmeidige Hügel, um erste Erfolge zu realisieren? Oder ist die taffe Höhentour, wo es Pickel, Steigeisen und Kletterschuhe benötigt? Auch da gibt es verschiedene Ansätze und das ist unsere Aufgabe, diese Pfade auch zu zeigen. Mhm. Weil viele wollen auf den Berg, mit Sandalen ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll.
Ja, ein schönes Bild, ja. Wichtige Werkzeuge wird benötigt und nicht KI ist Hammer für alles, sozusagen. Ne? Genau. Ein Satz auch nochmal zu sagen. Und man sieht auch Fotos auf LinkedIn und auf anderen Plattformen wahrscheinlich auch. Aber auf LinkedIn fällt es mir besonders auf. Dann wirklich, du bist auch gerne in den Bergen. Bei Gero auch, ne? Also den sehe ich auch häufiger.
Den sehe ich immer beim Skifahren.
Ne, zum Beispiel. Also der scheint also Data Alpinist sich auch nennen zu dürfen. Bei dir? Genau. Ja, nicht, oder? Bist du viel auch in den Bergen? Oder?
Nee, wirklich nicht. Nee, also okay, ich auf den Abraum halten hier vielleicht im Ruhrgebiet.
Ja, ist ja auch,
aber,
auch
sind fast, ne? Berge.
Ja. Das würde ich jetzt das Österreich.
Ich brauche keine Steigeisen. Tor zum Sauerland hier ist so.
Das stimmt.
Ja. Ja, in Dortmund eben, das ist deine Homebase. Du lebst auch in Dortmund, ne?
Oder? In Recklinghausen, aber okay. Es ist 20 Kilometer.
20 Kilometer. Von hier entfernt. Okay, so, jetzt haben wir also diese Aufteilung. Ihr habt Gemeinsamkeiten ganz stark. Auch wie ihr tickt, das werden wir gleich bestimmt nochmal herausfinden. Aber mich interessiert auch nochmal so den Unterschied, den ihr feststellt. Wenn ihr auf die Märkte schaut, Deutschland, Österreich, die sind sich wahrscheinlich auch ähnlich, allein schon sprachlich, klar. Aber gebt uns doch mal mit dem Überblick, den ihr ja natürlich habt aus dem Beratungsgeschäft, diesen Blick auf den Markt, gerne Deutschland auch versus Österreich und gerne auch kritisch. Das schätzen wir sehr, wenn ihr kritisch mal drauf schaut. Wir haben ja Herausforderungen gerade, müssen wir nicht kleinreden. Ja.
Also was wir feststellen, ist wirklich, das hatten wir heute Morgen noch besprochen, die Projekte werden eigentlich nicht weniger, weil der Druck ist da, sich zu verändern, die Notwendigkeit ist da, datengetrieben zu sein, die Notwendigkeit ist da, Architekturen, die schon über Jahre irgendwo existieren, zu überdenken, neu zu denken. Das verändert sich eigentlich nicht. Was wir aber feststellen, ist, dass es an gewissen Stellen Zurückhaltung einfach gibt. Also es wird viel, viel genauer geguckt. Es wird viel, viel intensiver darüber nachgedacht. Müssen wir das jetzt machen? Können wir das später machen? Und auch wenn man so das Thema KI sich anguckt, da ist es, und das wäre jetzt genau so eine kritische Geschichte, da ist es mir manchmal zu unkritisch. Da wird dann, wir müssen irgendwas machen, am besten was mit KI. Ne? Also wo man dann erstmal gucken muss, ja, aber wir müssen ja die darunter liegende Technologie uns erstmal angucken. Wir müssen uns die Architektur darunter angucken. Es hilft halt nichts, wenn ihr eine Menge Geld habt, eine beschränkte Menge Geld und werft das erstmal auf irgendetwas, was keinen unmittelbaren Wert erzeugt. Ne? Sondern wir müssen gucken, wie kriegen wir diesen Wert erzeugt. Und das ist etwas, was wir wahrnehmen, wo wir auch unser Angebot durchaus angepasst haben, dass wir weg sind von diesem, was wir immer so Proof of Concept nennen. Ne? Also du probierst irgendeine Plattform aus oder probierst irgendeine Methode aus und dann weißt du, ja, die funktioniert im Prinzip. Aber was für einen Wert bringt die mir eigentlich? Bringt die mir überhaupt was? Dass sie funktioniert, auch in meinem Unternehmen. Das ist unbenommen, ne? Aber was für ein Wert. Und das ist der Punkt, wo wir viel stärker hingehen und den Kunden oder gemeinsam auch mit den Kunden sagen, okay, was ist denn der Wert? Was bleibt nachher über davon? Und das sind oft dann Dinge, KI ist der richtige Weg, aber der Weg dahin, da stellen wir erstmal fest, das muss geändert werden. Und da bieten wir eben eine Menge von Assessments, Workshops an. Also damit man diese große Investition erstmal absichern kann. Und das ist eine Veränderung, die ich gerade am Markt erlebe. Man ist vorsichtiger letzten Endes geworden. Und wir versuchen, den Unternehmen dabei zu helfen, diese Vorsicht dann auch wirklich zu leben, indem wir sagen, du musst nicht 10 Leute für 3 Jahre direkt für ein Projekt buchen, sondern guck doch erstmal, wie du dich Step by Step, also wir begleiten an der Stelle, ja. Und das ist durchaus eine Veränderung, die ich in Deutschland wahrnehme. Ich weiß nicht.
Eine Frage dazu. Ja. Hast du denn das Gefühl, kommentier das gerne mal, dass ich glaube, dass das ganze Thema KI, Hype und so weiter, die Leute sind irgendwie wach geworden und gesagt, so, ich muss jetzt KI machen. Das war ja genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Entsteht da nicht total viel Ernüchterung? Weil dann kommen die Leute mit so einem Hype und sagen, boah, geil, ich brauche jetzt das. Ne? Dann kommen sie zu euch und sagen, ihr habt ja noch nicht mal die Hausaufgaben gemacht. Also bis ihr überhaupt über KI sprechen müsst, schon. Spürt ihr das? Also diesen Hype, ich komme, Kundenanfragen, du sagtest es gerade selber, en masse. Aber wenn man denen dann wirklich mal den Spiegel vorhält und sagt, ihr müsst erstmal die und die und die Sachen machen.
Das ist eine ganz diffizile Sache. Du kennst diesen Hype-Cycle, ne?
Ja, also das von Gartner erst, meinst du jetzt, oder? Nee, bitte? Oder Hype-Cycle von, was meinst du, Gartner?
Gartner nutzt den ja, aber das ist ja theoretisch immer so dieses, du hast ein Thema und dann ist totale Begeisterung und dann kommst du zwangsläufig in die Enttäuschung, kennt jeder auch aus dem Privatleben, ne? Du kaufst irgendwas, denkst dir, boah, geil, und dann probierst das aus und ja, so gut sagen ja auch nicht, ne? Und, wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, diese Amplitude. Mhm. Und die hast du immer. Mhm. Die hast du bei jedem Change. Dass wir helfen, wir müssen diese Begeisterung erzeugen. Weil wenn du reingehst und sagst, ja, ihr wollt KI machen, aber eigentlich seid ihr noch gar nicht reif dafür, sind alle enttäuscht und dann ist irgendwie blöde und so weiter. Und dann kommen auch nicht die Use Cases hoch, sondern du musst, und das bieten wir als Workshop-Kombination an. Du musst diese Begeisterung auch durchaus im Management erzeugen für KI. Und das bedeutet eben auch, und das hört sich jetzt erstmal widersinnig an, gleichzeitig musst du vorbereiten, dass diese Enttäuschung, die danach kommt, dass die abgefangen wird. Mhm. Und die Aufgabe dieser Workshop-Kombination, die wir bieten, ist genau diese Amplitude. Die kriegst du nicht auf null, aber die möglichst klein zu machen. Und da muss man sich aber eben auch als Unternehmen, als Kunde drauf einlassen. Aber das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit. Du darfst nicht hingehen und sagen, ja, wird sowieso nicht funktionieren, so wie eure Daten aussehen. Du darfst aber auch nicht sagen, KI genau machen, Hauptsache ihr vergebt den Auftrag.
Ne? 100%. Nee, meine Frage rührte auch daher. Also ich glaube, dass vor allem jetzt in den letzten 2, 3 Jahren genau dieses Thema ja wahrscheinlich bei vielen Unternehmern, Unternehmerinnen genau dazu führte, bei euch anzurufen. Hm? Sagen so, ich muss jetzt was tun. Und das gab es ja, wenn man sich die letzten 10, 20 Jahre anguckt, fällt mir kein Thema ein, welches für so viel Furore gesorgt hat.
Genau.
Das wollte ich damit nur sagen. Und klar, dass man sich dann schon Gedanken macht, ich weiß jetzt schon, in einem halben Jahr ist die Ernüchterung wahrscheinlich da und ihn dann aufzufangen, das gehört oder ist Teil dessen, was du gerade beschrieben hast. Habe ich verstanden.
Mhm. Genau. Präventiv. Mhm. Ja. So eine Maßnahme, ne? Also du hast
Herbert, du wolltest dazu vielleicht eine interessante Ergänzung, weil du sagst, die Unternehmen fragen KI an. In der Tat ist etwas Unerwartetes passiert. Durch diese KI und vor allem durch GenAI sind sehr viele Agenturen auch auf diesen Zug aufgesprungen. Die GenAI, Prompting, Prompt Engineering auch als KI dementsprechend angeboten haben. Die uns in der klassischen Softwareentwicklung, Data Engineering, da auch wirklich Konkurrenz gemacht haben mit Themen, die per se natürlich auch zu KI gehören. GenAI ist eine Submenge von KI, aber der Lösungsraum ist ja viel größer. Ja. Natural Language Processing, maschinelles Lernen, neuronale Netze, Statistik per se, Mathematik, all das gehört ja zu KI. Und das ist ein bisschen in den Hintergrund gedrängt worden. Ich selber merke sehr oft in Kundenansprache, auch mit Geschäftspartnern, die ein gänzlich verklärtes Bild von KI haben, durch diese sehr aggressive Bewerbung auch, was GenAI jetzt alles kann. Und da ist genau dieses Lösungspaket, das wir als Data Siders anbieten, mal zu sortieren, was kann man denn mit KI machen? Was sind denn überhaupt die Unternehmensziele? Welche Daten, welche Fakten, welche KPIs unterstützen denn die Unternehmensziele? Das ist in den letzten Monaten, ist mein Gefühl, zumindest im österreichischen Markt oder auch im süddeutschen Markt, wo wir unterwegs sind, gänzlich in den Hintergrund geraten. wir wollen KI machen, koste es, was es wolle. Und diese Sau wurde durchs Dorf getrieben. Also es ist wirklich spannend, wo wir als Beratungspartner dann gemerkt haben, wow, wie klappt das? Es ist gegangen, es wurden KI-Pakete verkauft, teilweise wirklich sehr seltsame Themen. Ich bin ja auch Gutachter und habe dann teilweise Gutachten zu Softwarelösungen, zu KI-Lösungen bekommen, wo ich mir denke, wie kann das 50.000 Euro gekostet haben für 5, 6 Prompt-Engineering-Tipps in einem maschinellen Netz auf einer OpenAI-Schnittstelle?
Ja.
Unternehmungen haben dafür Geld bezahlt, nicht wenig. Und genau dieses Tal der Tränen kommt halt dann von solchen Projekten, weil die Ernüchterung ist groß. Datenschutzthematik, EU-AI-Act will ich jetzt gar nicht nennen. Das sind Themen, die können so nicht gelöst werden. Und hier ist Aufklärung ganz wichtig. Ja. Und diese Aufklärung, das ist ein Thema, wo ich finde, gehört gestärkt, dieser Beratungsansatz.
Den machen wir heute gemeinsam auch, ja. Teil der Aufklärung. Ne?
Ja. Exakt. Ich habe auch nochmal eine komplett andere Perspektive. KI ist unter anderem auch deswegen so disruptiv, weil es plötzlich ganz andere Möglichkeiten der Einsparung bietet. Und wenn man das jetzt mal, es gibt so dieses klassische Beispiel von Arzt und Pflegekraft zum Beispiel. Mit KI hast du plötzlich die Situation, einen Arzt viel besser wegzuautomatisieren als eine Pflegekraft. Weil früher ist man ja immer hingegangen, Automatisierung, okay, gucken wir, wie kriegen wir das so irgendwo, ich sag mal, bei den weniger qualifizierten Bereichen irgendwie raus. Jetzt haben wir mit KI die Situation, wir haben schon KI-CEOs. Also alles, was mit Mustererkennung, und so ein Arzt hat ja das, der macht ja Mustererkennung auf Symptomen. Plötzlich hast du die Situation, dass du hochqualifizierte oder höher qualifizierte Dinge einsparen kannst, ne? So, und das ist auch, glaube ich, nochmal Teil der Disruptivität. Und das ist auch, glaube ich, die Erkenntnis, die plötzlich auftaucht. Also das ist nicht so dieses klassische, ich automatisiere was weg, Muster, sondern plötzlich dreht sich auch ein Bild komplett in den Berufsbildern, ne? Und ich glaube, das ist etwas, was diese Disruptivität ausmacht und was auch so diese Notwendigkeit ausmacht, über KI wirklich auch in der Art und Weise zu sprechen. Wir können plötzlich in ganz andere Dinge eingreifen, weil ein Computer versteht mich jetzt, ein Prompting, ne? Großes Thema. Und das ist jetzt wirklich der Unterschied.
Ja, also KI beeinflusst viel mehr Kernentscheidungen, genau. Geschäftsentscheidungen. Im Extremfall ist jetzt sehr plakativ, kann ein CEO ersetzt werden, ne? Aber es gibt solche Experimente, gibt's.
Ja, genau.
Und das sagst du ja nur, diese Entscheidungen werden noch weiter getragen durch KI, zunehmend beeinflusst, augmentiert. Oder ihr sagt ja auch hier, niemand muss jemals wieder schlechte Entscheidungen treffen. Das habt ihr nicht seit gestern hier dran, aber das Thema wird jetzt mit KI immer mehr befeuert.
Ja.
Ich finde es sehr spannend, wie ihr beides beschrieben habt. Wir haben diese zwei Bewegungen, einerseits Hype, Rückenwind, generative KI, gleichzeitig auch Unsicherheit im Markt, weil wir einfach eine konjunkturelle Schwächephase, vielleicht nicht Krise, ist ja ein bisschen übertrieben, aber zumindest eine schwächere Phase haben. Und das kommt jetzt beides zusammen. Ne? Und es ist interessant, wie ihr das angeht, dass ihr sagt, auf der einen Seite die sehr gehypt sind, die holen wir schon mal ein bisschen runter mit Realismus, präventiv, dass die nicht hinten raus so enttäuscht sind, weil ihr denkt langfristig. Ihr sagt, hey, wenn wir zusammengehen, partnerschaftlich, lass uns schon mal eine gemeinsame Ebene finden, Realismus reinbringen. Natürlich, trotzdem, wir liefern ab und wir machen spannende Sachen. Ja. Aber bitte, wir werden jetzt nicht das Rad komplett neu erfinden, sondern wir müssen schon gucken, die Dinge müssen nicht nur sexy sein, sondern Businesswert generieren. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn die Menschen natürlich noch nicht ausreichend gehypt sind, dann ihr als Evangelists kriegt natürlich hin, dass ihr trotzdem, du meinst ja, im Management muss abgeholt werden, das heißt, wenn die noch nicht genauso gehypt sind, vielleicht wie die eigenen Mitarbeitenden, das kann ja auch mal sein, dann kriegt ihr die schon dazu. Und im anderen Fall Realismus, dass die nicht zu enttäuscht sind.
Ist vielleicht ein interessanter Punkt, den wir heute auch besprochen haben. Gerade diese KI-Awareness und diese KI-Themenschulungen, die basieren heutzutage auf Top-Level-Ebene. Ich habe es im Vormittagtermin mehrfach erwähnt, Vorstände, C-Levels lassen sich bewusst in KI unterrichten, schulen, weiterentwickeln, um das zu verstehen. Ich denke jetzt mal 2-3 Jahre zurück, wo das Thema Data und Analytics der Schwerpunkt war. Da hat keiner nach D&A gekräht, also ist, geschrien. Es war, war notwendiges Übel, um zu automatisieren. Mhm. Bei KI ist das gänzlich anders.
Und Betriebsräte fragen euch auch an? Wenn ich mir gerade so vorstelle,
Okay. Jeder Top-Entscheider, jeder, der Interesse hat, das Unternehmen weiterzuentwickeln, informiert sich professionell zu KI. Mhm. Das ist schon eine neue Güte, die ich auch in Österreich wahrnehme.
Ja. Gibt es denn da Unterschiede, die vielleicht ein bisschen überraschend sind jetzt? Du hattest eben schon mal ganz kurz erzählt, es gibt viele kleinere, spezialisierte Unternehmen, die siehst du im Markt Österreich sehr stark. Mhm. Gibt es da noch andere Dinge, die jetzt vielleicht sogar überraschend sind als Unterschied?
Überraschend nicht. Was wir merken, ist generell eine Konsolidierung am Markt, basiert durch Datasiders, ja, auch in der Tat. Überraschend ist vielleicht, um auch diese Disruption aufzunehmen, ich beschäftige mich sehr viel auch in der Hochschullehre mit Thema KI und jetzt auch mit den Auswirkungen vom EU-AI-Act. Und eins, das wir wahrnehmen, ist, da möchte ich auch meine liebe Kollegin, die Martina Keisch, zitieren, und auch Isabella Mader, die auch bei mir im Studiengang unterrichtet, der Mensch ist gekränkt. Warum? Weil die KI annähernd gleich gut ist, wenn nicht sogar besser. Wenn man an OpenAI 4OI denkt, das ist auf PhD-Niveau. Mhm. Auf PhD-Niveau in den MINT-Fächern. Physik, Informatik, Mathematik. Das ist schon eine Hausnummer. Wenn man da ein paar Monate zurückdenkt, wo einfache mathematische Operationen nicht geklappt haben, das klappt jetzt auf PhD-Niveau. Und drum, der Mensch ist gekränkt. Und diese Kränkung, mit der muss man umgehen. Wir haben gesagt, ein Manager kann durch KI ersetzt werden. Wir sprechen jetzt von Standard-Routine-Tätigkeiten. Kreativität, diese 4Ks, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken, diese Future Skills wird es immer benötigen, auch bei uns Geschäftsführenden und Managern. Aber die Standardthemen, egal in welcher Komplexität, die werden durch KI-Lösungen wahrscheinlich besser erledigt werden als durch den Menschen. Mhm. Und diese Kränkung, es ist eine Verletzung, mit der muss man umgehen. Also da werden sicher ganz neue Herausforderungen auf uns zukommen, ja, die sicher auch in der Beratung einhergehen müssen.
Ja. So, wenn wir jetzt die Chancen sehen, Kränkung hin oder her, aber Chancen sind fürs Business. Und ich trete jetzt an euch heran. Was kann ich erwarten? Also warum seid ihr so selbstbewusst, dass ihr sagt, okay, wir schaffen es mit einem Realismus, Businesswert zu generieren. Enttäuschung kann immer passieren, aber wir sind schon präventiv, holen euch ab, wir liefern Mehrwert. Wie geht ihr das an? Jetzt habe ich ganz konkret gesprochen, dass wir uns das vorstellen können. Magst du das mal vielleicht anbringen?
Ja, also das ist, im Prinzip ist es sogar ganz einfach. Wir hören in erster Linie zu und stellen Fragen. Und durch diese Fragen, die wir darstellen, da kommt eine Menge bei raus. Das heißt, welchen Wert willst du denn wirklich erzeugen? Ne? Das ist, wir haben sehr viel Erfahrung mit Dingen, die gut gelaufen sind, die auch vielleicht ein bisschen schlechter gelaufen sind. Das heißt, in dem Moment, wo wir Dinge hören, und das ist wichtig, dass wir sie hören, können wir einschätzen, ist das ein Weg, den wir weitergehen sollten, müssen wir dann nochmal tiefer reingehen. Also da gibt es eigentlich gar nicht so ein großes Geheimnis, außer wirklich zuzuhören und Analogien zu finden. Und das hat der Herbert gerade gesagt, das ist bei 950 Menschen, die wir haben, hat jeder schon mal irgend so etwas erlebt. Das heißt, in dem Moment, wo wir auf eine Situation stoßen, wo wir jetzt zum Beispiel sagen, haben wir auch noch nicht erlebt, können wir in ganz Datasiders reinrufen und haben mit Sicherheit jemanden, der sowas schon mal gemacht hat, sei es jetzt in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen fachlichen Ausrichtungen. Mhm. Und das ist letzten Endes das Geheimnis. Und für uns ein wichtiger Wert, auch ein Firmenwert, ist Offenheit. Das heißt, das, was wir als Feedback von unseren Kunden bekommen, ist genau dieses Dankeschön, dass ihr ehrlich seid. Ne? Also das ist, wir sagen wirklich, kannst du so machen, aber dann wird's vielleicht nicht so gut. Ne? So, und wir können das fundiert argumentieren. Und das ist schon alleine hilfreich.
Ja, auch wenn es dann vielleicht bedeutet, weniger Umsatz für euch im ersten Moment. Das höre ich dabei raus. Also diese Ehrlichkeit nach vorne gestellt heißt, ja, das können wir jetzt machen, das machen wir aber jetzt nicht.
Ich möchte es umdrehen. Das ist weniger Umsatz in dem Moment, langfristig mehr Umsatz.
Ja, also partnerschaftlich gedacht. Genau. Für beide Seiten mehr Wert.
Also wir sind nicht auf die schnelle Mark aus. Wir müssen wirtschaftlich arbeiten natürlich, also gar keine Frage. Ne? Aber enttäusche jemanden und er ist weg.
Ja.
Sage jemandem die Wahrheit, dann ist es für einen Moment unangenehm. Und du merkst aber, die Menschen wollen, dass du denen wirklich ein paar Mal die Wahrheit sagst. Und langfristig ist es mehr Umsatz.
Ja, okay. Nee, das zeichnet euch ja dann sicherlich aus. Das scheint dieser Wert zu sein, den ihr in den Markt bringt und wirklich auch in die Projekte dann reinbringt. Und in der Anbahnung von Projekten steht dann dieses Zuhören. Genau. Also typischerweise
Discovery,
Workshop Analyse. Oder wie nennt ihr das?
Das ist unterschiedlich. Also meistens Assessment, einfach angelehnt an genau dieses Fragen und Zuhören. Und daraus können wir relativ schnell, ich sag mal so, diese ersten Schritte abschätzen. Also was in welche Richtung wollen wir mit dem Kunden gehen? Und das ist meistens auch relativ schnell gemacht, kommt eben auf die Komplexität dann logischerweise an des Wunsches. Ne? So, und wir haben einfach die Möglichkeit, unterschiedliche Principles, unterschiedliche Experten zum richtigen Zeitpunkt ranzuziehen.
Ja, kannst du das Modell insgesamt noch ein bisschen weiter erläutern? Ich glaube, den Anfang haben wir jetzt verstanden.
Ja.
So als jetzt von außen oder für alle da draußen, wir gucken ja von außen drauf, so als System, Data Silos oder das Modell, was... Kannst du das mal ein bisschen mehr erläutern?
Was ich gerade gut fand, ist, dass du gesagt hast, ne, so D&A hat vor ein paar Jahren eigentlich, also zumindest was es im Management angeht, niemand interessiert. Ne? So. Und das nehmen wir auch weiterhin so wahr.
Oder es hieß anders, wenn ich mal reinwerfen darf. Oder dass ja auch manchmal so Dinge werden relabelt, ne? Also BI.
Ja.
Guter Punkt, Management-Informationssystem, genau. BI,
Data Mining,
genau. Ja, BI, ne, dann BIA und genau. Dann hat es sich so langsam ausgedehnt.
Ja.
Das ist heute auch noch so. Du machst kein D&A-Projekt um des D&A-Projektes willen, sondern das, was du machst, ist, du hast ein Fachproblem, ein fachliches Thema und das willst du besser machen, das willst du verändern. Und da setzen wir an. Also wir nennen das dieses 4+1 Modell, weil wir an der Stelle, wir haben Projekt- und Portfolio-Management, wir haben Supply Chain Management, Product Lifecycle Management und natürlich Governance und Regulatorik als fachliche Themen. Und da werden wir angefragt. Und das sind alles Themen, die sehr end-to-end sind. Ne? Supply Chain Management zieht sich durchs ganze Unternehmen, Project Lifecycle Management zieht sich durchs ganze Unternehmen. D&A, und das ist dieses, wo wir sagen, das 4+1, das umspannt nochmal diese kompletten fachlichen Themen. Und das differenziert uns, glaube ich, von so einem reinen D&A-Anbieter extrem gut, dass wir verstehen die Fachlichkeit. Also wenn jemand im Supply Chain Management über Lieferketten und über die ganzen Kombinationen spricht, dann verstehen wir das wirklich und können das dann aber auch mit diesem Fundament aus D&A immer Richtung Daten und immer Richtung Prozesse umsetzen.
Das heißt, die Übersetzungsleistung könnt ihr auch anbieten.
Genau.
Ist da. Es ist nicht nur, okay, jetzt müsst ihr das mal in D&A übersetzen. Nee, ihr versteht ja die Domäne.
Genau, und das ist meistens auch etwas, wo wir sehr stark mit Fachbereichen sprechen, wo wir das D&A dann quasi mitmachen, mitliefern.
Ah, interessant. Das ist also nicht am Anfang unbedingt, sondern das kommt meistens dann im Laufe der Zeit natürlicherweise dazu.
Genau, weil wir ja den Wert uns angucken. Und der Wert liegt meistens irgendwo in der fachlichen Tätigkeit. Ne?
Da entsteht der Wert. Und nicht nur Label, so jetzt haben wir KI gemacht.
Genau.
So, das ist so, okay.
Ich muss immer schmunzeln, wenn Christian das erzählt. Das sind genau dieselben Worte, die ich seit 23 Jahren benutze. Es steht in meiner Diplomarbeit, in meiner Masterarbeit.
Aber nicht 4+1.
Oder? Ja, das 4+1 nicht, aber ja. Es ist genau unsere Denkweise. Ja. Es ist genau meine Denkweise, die ich seit Jahrzehnten jetzt Domänenexpertise, das heißt verstehen, was der Geschäftspartner macht, entlang seiner primären Wertschöpfungskette. Jedes Unternehmen tickt ein bisschen anders. Jedes Unternehmen hat so seine Feinheiten und auch seinen Marktvorteil. Warum ist ein Unternehmen erfolgreich? Weil es halt gewisse Sachen besonders gut macht. Im Sales, in der Produktion, im After-Sales, in der Logistik vielleicht. Ja. Und genau diese Prozesse sehen wir uns an. Wir hören zu und schauen, was sind denn die Werttreiber? Wie kann man denn messen, warum es jetzt in der Logistik so gut ist? Mhm. Und dazu ist es wichtig, eben dieses Domänen-Know-how zu haben, diese Branchenerfahrung. Und in der Regel ist ja Software Engineering oder Data und Analytics oder KI ja nur ein Tool, ein Werkzeug, um etwas zu automatisieren, etwas zu unterstützen. Mhm. Was wir halt vereinend machen, ist dann, wir schauen uns die Prozesse an, wir schauen uns dementsprechend dann auch das Toolset an, stellen aber den Menschen in den Mittelpunkt, weil irgendwer muss ja entscheiden. Also es geht ja um Entscheidungsunterstützung. Wir machen ja das nicht für Jux und Tollerei, dass wir Daten in einem Data Lake sammeln, die dann irgendwo vor sich hingammeln. Wir wollen ja echt einen Business-Mehrwert liefern.
Ja.
Und das manifestiert sich halt dann in Entscheidungsunterstützung im Shopfloor, im Mittelmanagement oder sogar halt im Top-Management.
Mhm. Ja, und das kann ja auch wehtun, ne? Diese Veränderung, Change. Die könnt ihr ganz anders begleiten, weil ihr die Prozesse versteht. Ihr seid nicht nur die D&A Experten, Exzellenz, sondern ganzheitlich.
Ich sage da ganz, ganz hart immer, wir sind nicht die klassischen Nuller und Einser Programmierer. Mhm. Programmierer ist eher despektierlich, sondern wir sind halt die, die auch das Domänen-Know-how und dieses über den Tellerrand hinausschauen. Ich musste heute über deinen Post schmunzeln. Dieses über den Tellerrand hinausschauen, macht uns halt aus, ist aber extrem schwierig, weil es geht um People, wir sind People Management, wir müssen unsere Mitarbeitenden ja auch dahingehend qualifizieren. Data und Analytics und KI ist per se kein einfaches Umfeld und jetzt geht es auch noch dazu, Branchen, Domänen, Expertise aufzubauen. Das funktioniert halt nur, wenn man langfristige Beziehungen halt aufbaut. Ja. Ein Mitarbeiter kann nicht in 2 Jahren Supply Chain Management, Data und Analytics und LLM Know-how aufbauen. Das ist ein langfristiger Prozess und da setzen wir halt an.
Das heißt,
Genau, du wolltest auch, glaube ich, was ergänzen, vielleicht Christian zuerst.
Nee, das ist, also wir bei Data Siders, wir wissen ja auch von Change Management letzten Endes zu sprechen, weil das allein, was die Quinscape an Change jetzt so sind, die letzten 12 bis 15 Monate gemacht hat und da die Menschen mitzunehmen. Du hast ja diesen Rollercoaster of Change.
Das ist ja ein weiterer Mehrwert, genau. Jetzt habt ihr so ein eigenes Beispiel, the talk, so hey, ne, wir können es ja auch nochmal beweisen.
Genau, und das ist, und wir nehmen das unfassbar ernst, weil ansonsten wäre dieser Erfolg nicht da und ansonsten wäre auch der Spaß in der Kooperation mit 12 Unternehmen überhaupt nicht machbar. Ja. Und wie gesagt, es gibt ja diesen Rollercoaster of Change, ne, wo du quasi anfängst, du hast eine Situation und die verändert sich plötzlich. Du hast erstmal Ablehnung. Grundsätzlich. Mhm. Egal was, das kann man im Privaten auch sehen, ne? Man kommt nach Hause, der Rasen muss noch geschnitten werden, erstmal nee. Ne? Also das ist so, und dann fängst du an, über diesen Widerstand zu gucken, wie kann ich mich denn damit anfreunden, und da zu begleiten. Das machen wir halt intern sehr, sehr stark. Das ist auch im Teil unserer Beratungsleistung, weil wir genau wissen, eine Veränderung, wenn wir die einführen, und was weiß ich, so auch so Data Mesh oder so, das ist extreme Änderung, extreme organisatorische Änderung. Mhm. Die musst du begleiten.
So, weil das eine Quelle weiterer Ernüchterung, ne? Und das müsst ihr auch schon antizipieren, ne? Also, wenn es eine tolle Lösung ist, die Leute es nicht wollen, diese Veränderung, dann auch hier wieder kein Mehrwert, ne?
Ja.
Also wieder eine weitere Dimension, die ihr mit nicht nur denkt, sondern auch könnt. Intern bewiesen und mehrfach
gezeigt. Genau, und selbst erlebt, ne?
Und selbst erlebt. Das meine ich jetzt mit dieser ganzen Umstrukturierung, die ihr ja durchlebt. Und ist das jetzt mal ganz hart gesprochen ein Hindernis immer wieder? Also wirklich so, seht ihr das als, also alles ist toll, Prozess verstanden, Technologie funktioniert, Ist es oft so, dass es dann nicht, weil vielleicht kein Vertrauen da ist oder welche Gründe auch immer, oder Trägheit, Widerstände, dass es dann keinen Wert generiert? Also eigentlich stimmt alles, nur die Menschen wollen es irgendwie nicht, die Veränderung, oder ist das etwas, was ihr, wo ihr schon auch angreifen müsst?
Ja, du musst die Menschen mitnehmen, ne? Ja. Und also gerade was so das Thema KI angeht, hast du halt oft wirklich diese Ablehnung, die Sorge, werde ich jetzt ersetzt, ne?
Ist das initial oder dann auch? Jetzt stelle ich mir so diese Sorge vor, so das wollen wir gar nicht von Anfang an schon nicht. Weil so meine Frage zielt jetzt schon darauf, ihr seid schon wirklich weit, also das Projekt läuft und eigentlich sind schon Dinge in Produktion und dennoch wird der Wert nicht realisiert, materialisiert. Ist das etwas, kommt das vor oder seid ihr an dem Punkt schon so weit?
Kann passieren, aber im Endeffekt, wir sprechen ja sehr viel über Agilität.
Ja.
Agiles Manifest ist 2001 auf den Markt gekommen. Ich denke immer wieder gern dran. Es hat sich einfach nicht geändert. Das heißt, die Themen, diese Änderungsbereitschaft, die Flexibilität, die hat man vor 20 Jahren benötigt und wird auch die nächsten 20 Jahre noch benötigen. Warum? Der Mensch ist halt ein Mensch. Und wenn man das immer im Fokus hat, es muss Verständnis herrschen, Transparenz, Offenheit.
Ja.
Und dann werden auch die schwierigsten Herausforderungen gemeistert. Wenn man jemanden nicht abholt, nicht mitnimmt, nicht inkludiert, dann wird es immer Widerstände geben.
Okay, weil gerade KI hat ja diese besondere Herausforderung noch mit diesem Vertrauenslayer. So, okay, es ist ganz toll, aber irgendwie, und da gibt es jetzt Lösungen, die dann noch Referenzen mitgeben.
Das war immer schon
so. Das noch, das noch, damit du doch dem Ganzen...
Das war immer schon so. Ich denke, es ist jetzt einfach so disruptiv, weil es so nahe an einer allgemeinen gültigen künstlichen Intelligenz dran ist.
Ja.
Man merkt den Unterschied gar nicht mehr so wie früher. Ich denke zurück an Turing-Test, der heilige Gral der künstlichen Intelligenz. Ist heutzutage, oder denken wir 3 Monate nach vorne. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Ich glaube, diese Unsicherheit, der geht es entgegenzutreten. Und da ist der offene Beratungsansatz, so wie es wir bei Data Silos machen, ganz gut, ich wollte es vorher auch schon erwähnen. Oft werden wir gefragt, ja, wir wollen das umsetzen, wir wollen das machen. Höre ich fast in jedem zweiten Beratungstermin.
Mhm.
Wenn man die Hintergründe, das Fragen, das Zuhören, das ist so der Schlüssel zum Moment, wo man auch dann die Herzen der Menschen auch öffnen kann. Weil im Endeffekt geht es darum, wir wollen Teil einer Unternehmung sein, wir wollen etwas erreichen, egal wie groß die Unternehmung ist. Und die Menschen mitzunehmen, das ist im Endeffekt der Schlüssel und der kann nur dann passieren durch Offenheit und Transparenz.
Ja. Stichwort Menschen mitnehmen. Aus eurer Erfahrung aus, wenn Unternehmen sich bei euch melden und sagen, wir möchten jetzt KI-Projekt XY umsetzen, haben die das Mindset, ist es eure Aufgabe, die Belegschaft mitzunehmen? Oder ist es teils, oder ist es Managementaufgabe?
Also in der Tat tritt bei mir zumindest jetzt im österreichisch-süddeutschen Raum sehr oft wirklich das Top-Management auf uns zu. Wir wollen und müssen KI machen. Und meine erste Antwort darauf ist ja, natürlich haben wir das KI-Assessment, KI-Strategy-Workshop-Serie, wo wir dann gemeinsam mit den verantwortlichen Personen der Wertschöpfungskette mal auf die Datentreiber, auf die Use Cases schauen. Und dann kommt man sehr schnell drauf, es sind immer wieder die Menschen, die Prozesse ja dann begleiten, betreuen. KI oder jedes andere System ist nur das Tool.
Mhm. Ja.
Der Mensch ist der Schlüssel.
Aber es ist schon so, dass ihr, konkret ihr beide auch, als Evangelists gebraucht werdet. Also das schon, also auch in den Unternehmen, in den Projekten taucht ihr wirklich immer wieder auf, wenn erforderlich, um diesen Change,
initial,
diese Evangelisierung
voranzutreiben.
Aber das war auch ein bisschen die Frage, glaube ich,
genau,
von dir, ne?
Zählt sie darauf ab. Ja.
Mhm. Also Geschichte wiederholt sich, ne? Also das ist Self-Service ist ja durchaus, ich will es nicht sagen gescheitert, aber nicht so richtig durchgestartet, weil nicht in Data Literacy investiert wurde. Das heißt, wenn ich dir jetzt irgendein BI-Tool hinstelle, heißt das noch lange nicht, dass du gut damit umgehen kannst, weil du ja erstmal, also da hilft auch keine BI-Tool-Schulung oder so, sondern du musst verstehen, was muss ich denn jetzt mit den Daten, was kann ich mit den Daten?
Also eine Grundkompetenz.
Genau, eine Grundkompetenz. Data Literacy ist ja Datenkompetenz im Prinzip übersetzt.
Ja.
Genau. Wenn ich von den Menschen erwarte, dass ich denen, wenn ich den Daten dahin stelle, dass die dann irgendwas damit tun, dann muss ich auch in die entsprechenden Kompetenzen investieren. Ne? Und wie gesagt, das bedeutet nicht ein Schulungsvideo für Power BI irgendwo bereitzustellen.
Ja, schon zu weit.
Klassiker.
Ja. Wir haben doch schon.
Genau. Warum wird das nicht geklickt jetzt? Ja. Oder? Ja.
So. Und das ist durchaus eine Investition. Kann man nicht anders sagen. Und bei AI haben wir die gleiche Situation. Du kannst nicht einfach irgendeinen Chatbot dahinstellen oder irgendein LLM dahinstellen und dann von den Menschen verlangen, dass die perfekt prompten können oder dass die überhaupt sagen, okay, ich nutze das jetzt für meinen Job.
Ja.
Ein, ne? Dann werden so Versuche gemacht, wie viel R sind denn in Strawberry drin und so, nur 2, guck mal, das funktioniert nicht. Ne? Also so diese ganzen Klassiker. Und AI Literacy gehört zu AI dazu. Und das ist die Aufgabe der Unternehmen, die AI machen wollen, diese AI Literacy auch herzustellen. Und wenn die Möglichkeit nicht da ist, bieten wir das auch zusätzlich an. Das ist genau diese Begleitung.
Also eine Weiterbildung, Schulung könnt ihr auch anbieten. Also, weil das scheint die absolute Hausaufgabe, das Fundament zu sein, den Menschen von der Kompetenz her.
Die Sorge zu nehmen und gleichzeitig das Potenzial zu zeigen.
Okay. Potenzial zeigen, aber auch wirklich Weiterbildung machen. Also wirklich als Schulungsanbieter könnt ihr in ein Unternehmen reingehen und sagen, so, jetzt machen wir einen Basic-Kurs, einen Crash-Kurs, wie auch immer. Abholen.
Ja, also idealer, also das, was wir anbieten, ist eine Begleitung wirklich. Weil das, was du brauchst, ist, du musst die Basis schaffen. Das ist eine Schulung wirklich. Wir setzen uns gemeinsam mit den Menschen dahin und probieren Dinge aus, die halt in den Arbeitsalltag passen. Total wichtig ist, dass du wirklich auch Sachen aus dem Arbeitsalltag und nicht irgendwie den erfundenen Petshop oder irgendwie sowas nimmst. Und dann ist aber total wichtig, weil wenn du die Leute in dem Moment alleine lässt, die eine Hälfte entwickelt sich vielleicht zu Power-Usern, die andere Hälfte entwickelt sich oder degeneriert dann einfach, weil sie sagen, das ist ein komplizierter Kram, da habe ich keine Lust drauf. Sondern du musst dann nach 2 Wochen, nach 4 Wochen, nach 8 Wochen, musst du nochmal zu den Leuten gehen und sagen, wie fühlt ihr euch denn gerade? Was ist denn, wo seid ihr gescheitert? Wo habt ihr Erfolge gehabt? Erzähl doch mal. Wie hast du jetzt irgendwie, was weiß ich, Tabellen schneller generiert? Oder wie hast du das Ergebnis schneller erzeugt? Dann denken sich andere, ach Mensch, echt? Das kann er, zeig doch mal. Und das muss aber von außen immer weniger, ne? Aber es muss von außen in Intervallen immer wieder reingebracht
werden. Immer weniger meinst du über die Zeit?
Über die Zeit, okay, genau. Du kannst die Frequenz länger machen.
Also nicht insgesamt gesehen immer weniger, im Gegenteil.
Richtig.
Aber wenn einmal dabei, über die Zeit weniger.
Du musst den Menschen ein Forum geben, um sich auszutauschen und du musst die Menschen, die enttäuscht sind, musst du nochmal mitnehmen und sagen, guck mal, hier sind tolle Erfolge, vielleicht hast du, also nicht unbedingt, was hast du falsch gemacht, ne? aber was machst du anders, dass es bei dir nicht klappt? Aber bei dir.
Okay, weil Content gibt's genug, MOOCs gibt's genug, aber die Menschen müssen begleitet werden und am besten mit Praxisbezug. Ne?
Genau.
Weil das ist befriedigend. Irgendwas, du hast gehört, Pet, irgendwas so.
Ja, das ist so diese Programmierung, dieser klassische, dieser Pet-Shop, den man baut.
Genau, ne, solche Dinge, die machen weder Spaß noch bringen dir irgendeinen Wert.
Ja.
Und deshalb verlierst du sagst, degenerieren, noch mehr in diese Gruppe werden wahrscheinlich gehen.
Ja. Kann ich nicht umsetzen in meiner täglichen Arbeit.
Okay,
und deswegen ist unser Domänenwissen auch wieder so wichtig, weil wir dann verstehen, worum es geht. Ne?
Ja, und direkt Relevanz für die Menschen, die das dann auch lernen sollen, dass sie sehen, okay, das hilft mir wirklich. Okay, jetzt haben wir Hausaufgaben angesprochen, die Unternehmen erstmal umsetzen müssen. Da könnt ihr helfen. Und dann irgendwann hoffentlich KI-Use Cases. Können wir da vielleicht wenigstens ein Beispiel mal so ganz konkret besprechen? So ein Use Case, der schon wirklich diesen Mehrwert, wir reden die ganze Zeit über Mehrwert, aber einmal auch hier anfassbar. Ja, wir müssen immer wieder kritisch nachfragen. Sorry, aber das ist uns wichtig. Absolut. Also immer dieses
kritische. Und vielleicht ein Use Case, wo richtig viel Mehrwert entsteht. Oder entstanden ist.
Genau, also wirklich mal so irgendwie so, okay, das ist es. Ein Beispiel.
Ja,
sehr gerne bekommen wir auch immer wieder in unseren Geschäftspartnerterminen gefragt, was sind denn die Use Cases, die auch wirklich umgesetzt werden? Mhm. In der Regel sind das sehr vertrauliche Themen. Warum? Weil dort Einsparungspotenziale wirklich schlummern, die weit über das hinausgehen, das man in der Vergangenheit kannte. Ein Beispiel ist bei uns ein Weißblechhersteller, Regionalpartner, der konnte durch verschiedenste Faktoren, klassische interne Daten aus dem ERP-System, Bestellungen, Abrufe etc. in Kombination auch mit externen Faktoren, Wetterdaten, Wetterphänomene zum Beispiel, die auch zum Beispiel hunderte, tausend Kilometer entfernt, zum Beispiel in Südamerika passieren, El Niño-Effekt, eine Korrelation erkennen. Das heißt, wenn dieses Wetterphänomen auftritt, dann passieren gewisse Effekte, weil zum Beispiel weniger Fischfang betrieben wird. Wenn weniger Fischfang betrieben wird, wird weniger Weißblech für die Konservendosen benötigt. Und wenn weniger Konservendosen benötigt werden, dann ist natürlich dieser Preis, die Spotpreise für Weißblech günstiger. Ja. Dieses Wetterphänomen tritt aber nicht, wie bei uns Sommer, Winter, zu einem gewissen Zeitpunkt ein, sondern kann über Jahre hinweg gar nicht eintreten oder kann im schlimmsten Fall sogar zweimal pro Jahr auftreten.
Aber El Niño ist doch immer Weihnachten, oder?
Ist es nicht? Ja, eben nicht, genau.
Was sagt man sonst, glaube ich?
Genau, eben nicht. Das ist so eine Daumenregel, aber es kann zum Beispiel zwei, drei Jahre gar nicht auftreten. Oder es kann zum Beispiel schon im Oktober auftreten. Und genau dieser Zeitpunkt ist so dementsprechend wichtig, weil dann eine Kette lostritt. Weniger Fischfang, weniger Konservendosen, mehr Weißblech am Markt. Und genau diese Zusammenhänge kann man durch vernünftige Data und Analytics und KI-Modelle erkennen, ohne dass da jetzt eine Herrscher an Data Scientisten, Einkäufern, Analysten sitzen muss, sondern solche Phänomene kann eine KI erkennen und eine Handlungsempfehlung, eine Entscheidungsunterstützung geben, sagen, hey, jetzt wäre der Spotpreis für Weißblech besonders günstig, möchtest du diesen Preis nicht für die nächsten 6 Monate sichern?
Vorausschauend sozusagen.
Vorausschauend.
Okay.
Aber am Ende braucht es, Entschuldigung, am Ende muss ja auch wieder jemand entscheiden. Und dann brauche ich einen Mensch, der entscheidet, jetzt mache ich das auch so. Ne? Also exakt. Ich muss dann also auch der KI in dem Fall auch wahrscheinlich wieder ganz viel Vorarbeit. Ich muss der auch vertrauen.
Vertrauen und Mensch ist natürlich hier im Fokus. Im Driver Seat sollte natürlich immer der Mensch sitzen. Aber es ist natürlich toll, wenn man ein Werkzeug hat, das solche Entscheidungen perspektivisch liefert und dementsprechend auch die Entscheidung vielleicht sogar nachvollziehbar gestaltet durch Erklärung.
100%. Mhm. Ich stelle mir das nur gerade vor, Thema auch Sensibilität, denn ich jetzt weiß, ich nutze die entsprechende, also die Lösung jetzt in diesem Fall, was du gerade uns berichtet hast, dann weiß ich ja, ich war vorher auch der Mensch, der entscheiden konnte. Und wenn es jetzt mit Hilfe der Maschine zu besseren Entscheidungen führt, da habe ich ja direkt Sorge. Oder? Also wenn ich mir, also dann
wären wir bei der Kränkung.
Genau, dann kommen wir zur Kränkung. Ne?
Ganz genau. Und hier ist einfach wichtig, das transparent zu gestalten. Die Maschine wird Empfehlungen machen. Sie wird unterstützen. Aber ganz ehrlich, auch wir als Geschäftsführende müssen dann halt mal gewisse Entscheidungen treffen oder auch nicht.
Genau.
Und wir müssen auch mit den Entscheidungen leben. Und das wird uns eine KI nicht abnehmen. Natürlich ist möglich, Stichwort Agentensysteme. Ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Die letzten Agentensysteme haben 2008 die Wirtschaftskrise mit Lehman Brothers ausgelöst. Aber es ist definitiv möglich. Hier kommt auch wieder der Mensch und auch die KI-Ethik ins Spiel. Ja. Wie weit treiben wir das Ganze?
Ja. Es kommt auch wirklich immer darauf an, wo du es einsetzt. Ne? Also wir haben ein Projekt in der Logistikbranche gehabt. Logistikbranche ist ja durchaus Domäne. Margenkritisch. Ne? Das heißt, da kommt es darauf an, dass du an der richtigen Ausschreibung zum richtigen Zeitpunkt teilnimmst. Ja. Du kriegst eine Menge Ausschreibungen rein. Und da haben wir, das war jetzt KI ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein Large Language Modell drüber gelegt und Algorithmen drüber gelegt, die diese Ausschreibungen analysieren. Die sind ja durchaus natürlich sprachlich. Ne? Und das war ja bisher immer die große Hürde, warum es nicht geht. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben das Modell laufen lassen und wir haben parallel den Menschen, der das bisher gemacht hat, laufen lassen. Und sind da auf eine extrem gute Abdeckung von 80-90% gekommen. Also wir haben wirklich geguckt, wie entscheidet das Modell, wie entscheidet der Mensch, und haben das im Blindversuch quasi nebeneinander laufen lassen, weil du das Modell ja noch immer ein bisschen anpassen musstest. Und das hat zum einen erstmal das Vertrauen darin gestärkt, dass das Modell höchstwahrscheinlich ähnlich entscheidet und entsprechend gute Entscheidungen dann vorbereitet. Gleichzeitig ist aber Ausschreibungen durchlesen auch so ziemlich das, was die wenigsten Menschen total gerne machen. Das heißt, dort hat man das nicht als Bedrohung gesehen, sondern als Erleichterung, weil ich hatte plötzlich viel, viel mehr Zeit als Mitarbeiter, der Ausschreibungen macht, diese Ausschreibung qualitativ nochmal wesentlich. Ich habe einfach mehr Zeit gehabt. Mhm. Ne? So. Ja. Und das sind halt diese positiven Effekte, wo jeder sofort überzeugt ist. Das meine ich mit Begleitung. Du kannst nicht einfach sagen, guck mal hier, das ist jetzt das Modell, das entscheidet jetzt so wie du. Du arbeitest das nur noch ab. Das wäre der falsche Weg gewesen. Wir haben das quasi wie zwei Kollegen nebeneinander laufen lassen. Mhm. Und das hat eine Einarbeitungszeit wirklich gehabt. Und das hat diese Begeisterung erzeugt, das auch wirklich zu nutzen.
Durch die Zeitersparnis. Das ist natürlich super stark. Dann können andere Aufgaben angegangen werden. Ne? Genau. Und es hängt wahrscheinlich auch von der Tragweite der Entscheidung ab. Welche Stakes spiele ich gerade?
Genau.
Dass ich sage, so komm. Das lasse ich jetzt mir mal abnehmen oder vielleicht auch nicht. Je nachdem, in welchen Dimensionen wir da unterwegs sind. Also kann man da Zahlen nennen vielleicht bei den Einsparungen? Wir reden ja hier sicherlich von vielen Millionen, oder?
Kommt auf den Use Case drauf an.
So, je nachdem.
Definitiv gerade im Einkaufsbereich sind die Millionen Einsparungen definitiv lukrativ. Braucht man nur weiterdenken, Material, das auf Lager liegt, Lagerreichweite, Reduktion von Lagerreichweite, Free Cashflow, das sind ja alles Themen, die aktuell sehr viele controlling-affine Einkaufsabteilungen ja per Hand oder auch mit Data Warehouses errechnen. Stellen wir uns vor, wir können das durch externe und interne Faktoren unterstützen.
Ja.
Was definitiv notwendig wird, weil der Markt weltweit wird nicht einfacher und Stichwort Green Deal, auch die Produktion in Europa wird komplizierter, die Auflagen werden komplexer und da ist jede Produktivität und jedes Einsparungspotenzial natürlich erforderlich, um am Weltmarkt bestehen zu können.
Bestehen zu bleiben. Und wenn wir jetzt mal eine Zahl reinwerfen, 100 Millionen, werfen wir mal rein, ich kann das einsparen, bin ich dankbar über jede Unterstützung.
Definitiv.
Natürlich, und gleichzeitig aber lasse ich diese Entscheidung nicht einer Maschine komplett über. Da ist dann der Mensch immer noch sicherlich bei den Dimensionen.
Der Mensch muss im Treibersitz bleiben, egal was passiert. Ja. Es werden da immer dystrophische Szenarien mit Roboter, iRobot gezeichnet. Es sind viel banalere Themen. Es werden nicht die Roboter sein, es werden die Fake News sein, die uns irre machen. Stichwort amerikanische Wahl heute, es wurde nie so viel an Fake News, KI-Content produziert wie in den letzten 2-3 Monaten. Und das wird sicher ein Thema werden, wo auch Regulatoren erforderlich sein müssen, um diese Flut an Content, der generiert wird, zu reglementieren. Wird schwierig werden, definitiv, aber es ist auch eine Herausforderung von uns als Gesellschaft, aber auch von uns als Unternehmungen, da entgegenzuwirken.
Ja.
Und da kann man auch aus der Geschichte wieder lernen. Ne? Das ist, du sagtest so schön, der Mensch muss auf dem Fahrersitz sitzen bleiben. Ja. Die Versuchung ist natürlich groß, wenn das Modell irgendwie so 80-90% erreicht, zu sagen, ach komm, dann schenken wir uns hier irgendwie die Lohnkosten und das klappt ja schon.
Verlockend.
80-90%.
Ja, okay.
Und das ist ja schon mal schiefgegangen, auch wieder bei Self-Service BI, wo man gesagt hat, ach, dann brauchen wir die BI-Abteilung nicht mehr. Und die braucht man ja gerade dafür.
Ja.
So, und diese Fehlschlüsse, Die dürfen halt nicht nochmal.
Das wird sich wiederholen, sagst du, Geschichte wiederholen.
Ich hoffe, es, dass es nicht wiederholen wird. Deswegen machen wir das hier heute alles.
Ne? Die Aufklärung muss sein, ja klar.
Mörder ist Evangelist.
Ja, die Aufklärung, ist, das tut manchmal weh. Ne? Also es ist ja nicht immer nur alles frohlockend, super Hype, alles toll. Ja. Sondern Teil des Ganzen ist, habt ihr ja ganz, ganz viel auch gesagt, ist Realismus reinbringen, Erwartung auch ein bisschen.
Expectation Management.
Expectation Management dann an der Stelle auch. Was natürlich schon krass ist, wenn ich das so raushöre, jetzt an dem Beispiel beispielsweise, ja, das ist nicht nur Korrelation, sondern du hast schon so gedreht Richtung Kausalität eigentlich. Ne? Also es geht schon richtig, so weit, dass wir hier kausale Zusammenhänge zunehmend dann auch über KI beantworten können, herausfinden können. Aber nicht generative KI, oder? In den Beispielen jetzt hier nicht zwingend generativ. Das muss ja nicht sein. Also dieser Wert war
reine Statistik, reine Mathematik, reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber das macht ja auch KI aus unterschiedlichsten Datenquellen dann auch dementsprechende Muster zu erkennen, die Muster dann auch wieder in Beziehung zu setzen und dann Entscheidungsempfehlungen zu geben. Das ist schon auch generative KI, weil ich generiere ja zum Beispiel einen Bestellvorschlag. Oder
ach so, okay, dann ist es in dem Sinne, okay, die Entscheidung.
Generative KI ist ja so bildgenerativ oder textgenerativ eingebrannt. Es ist viel, viel weitreichender.
Wann immer Daten neue generiert
werden. Exakt, es geht um Daten, ob es jetzt Videos oder Bilder oder Texte sind.
Zeitreihen.
Oder ein Bestellvorschlag. Ja. Das ist im Endeffekt auch etwas, das eine KI künstlich erstellt hat.
Ja. Ja, schön. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Überblick gewonnen. Wir können fast zu einem Ende kommen. Fast. Aber was ich schon noch ansprechen möchte, ist, dass die Menschen da draußen ja nochmal die Gelegenheit haben, auch euch zu treffen sehr bald. Einmal in Österreich, Schärding. Wir dürfen dich auch besuchen in den nächsten Tagen.
Exakt.
Schärding, da bist du. Und da gibt's ein Event. Das vielleicht kannst du gleich das nochmal ein bisschen erläutern.
Ja, sehr gerne. Wir haben die letzten Monate sehr intensiv damit verbracht, auch das Thema Community, auch die Community in Österreich, aber auch im Dachraum zu stärken, im Bereich natürlich Data und Analytics, KI, Employer Branding, Content Generation, auch das Thema Podcasting, Videocasting wird ein starkes Thema sein, aber auch den Menschen in den Vordergrund zu bringen und auch den Host. Wir werden es bei Frauscher Sensortechnik machen, ein Unternehmen im Railway-Bereich, wo klassisch Old Economy, Eisenbahn, traditionell, aber wo durch Daten und Analytics, ein lieber gemeinsamer Freund ist er dort als Global Data Architekt unterwegs, Christian Krug, wo man ganz viel bewegen kann, auch in Old Economy Railway. Und dort werden wir sehr viel auch über Content Generation reden, sehr viel auch über KI, sehr viel über Data und Analytics. Ich freue mich auch auf euren Beitrag. Und auch das ist wieder ein Thema, wo wir als Data und Analytics Evangelists einfach Awareness schaffen, was möglich ist, mit unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Typen. Und ich freue mich wirklich drauf. Sehr viel Vorbereitungszeit auch reingeflossen in die Thematik. Den Fokus wirklich auf den Menschen zu legen, nämlich gemeinsam etwas zu schaffen. Und dieses Gemeinsame wird ganz wichtig werden. Es ist ein rauer Wind, der uns gerade konjunkturell entgegenweht. Aber gemeinsam ist vieles möglich. Das sehen wir im Kleinen bei uns in der Gruppe. Aber ich denke auch hier in Zentral- und Mitteleuropa ist durch Partnerschaften viel möglich. Und das ist auch ein vereinendes Element, Partnerschaften auch mal quer zu denken, diesen Lösungsraum zu öffnen, weil wir sind halt sehr stark in unseren Silos. Data und Analytics, Organisationsentwicklung, KI, Prozessautomatisierung, Operational Technology. Es ist ja alles sehr fragmentiert und unser Ziel ist ja auch, neue Partnerschaften zu knüpfen, Menschen zu vernetzen. Und das hat mich im Endeffekt ja auch zu euch gebracht. Das Vernetzen, das Networking, das Austauschen und all das werden wir am 14. November bei Frauscher Sensortechnik in Schärding zelebrieren.
Ja, da freuen wir uns. Eine Möglichkeit, dich nochmal zu sehen, sehr Content gerne zu machen. Dann hast du gerade schon kurz angesprochen, auch wir insgesamt sehen uns ja spätestens im April nächstes Jahr, Data am Fakt. Da seid ihr natürlich auch dabei, ganz klar. Christian, du bist da, Gero ist bestimmt da, du bist da und viele andere werden auch. Christian Krug ist auch da, also da werden wir auch nochmal die Möglichkeit haben, bestimmt uns nicht nur zu sprechen, sondern Content zu machen. Abschließende Worte. Richtung, jetzt haben wir über Hype und so weiter gesprochen, ne? Ganz viel. Gebt uns noch mal eine Einschätzung. Sind wir jetzt gerade schon jenseits vom Peak oder wie guckt ihr da drauf? Jetzt mal ganz, auch wieder kritisch, ist auch so ein Wort, das häufig vorkommt heute, ne? Dass ihr beide ja, mal eure Meinung abgibt zu dem Thema KI, Hype, ja oder nein. Christian, vielleicht fängst du an.
Wir haben den Zenit, glaube ich, überschritten, einfach weil viele Unternehmen unterschiedliche, mehr oder weniger gelungene Versuche gemacht haben. Mhm. Und bewegen uns jetzt allerdings nicht so in dieses Tal der Tränen rein, sondern wir erleben genau dadurch, dass es mittlerweile Erfahrungen mit Beratungsangeboten gibt, eben dieses Abflachen der Kurve, finde ich. Und das heißt, was mich so ein bisschen an der KI-Diskussion stört, ist so KI ist mittlerweile so ein Oberthema geworden, genauso wie Auto oder so. Ne? Also das ist
Commodity.
Ja, also was willst du genau machen? Und dann ist es eben, dann ist es ein Large Language Modell, dann ist es Machine Learning, dann ist es Deep Learning. Und das ist wie so ein Schalenmodell. Ne? Also wenn du unsere KI-Experten ansprichst, die können dir 2 Stunden lang das komplett ausdifferenzieren in so einen riesigen Blumenstrauß an unterschiedlichen Dingen. Und ich glaube, wenn man KI sagt, da meint jeder so ein bisschen was anderes. Insofern kann man auch eigentlich nicht sagen, der KI-Hype ist irgendwo, sondern das fängt sich an, so ein bisschen auseinander zu fasern. Und das ist auch gut so. Einige Dinge sind halt einfach so Chatbots, die gibt's ja unendlich lange schon. Also es ist ja gar nichts Neues. Und von daher muss man jetzt gucken, was in welche Richtung bewegen sich welche Teilmengen dieser Strömungen. Ne? Also, aber in Summe glaube ich, dass es extrem wertschöpfend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Und da sind wir dann halt wieder, dass du zwangsläufig schon Experten brauchst, die es dir zumindest mal einordnen. Mhm. Ne? Damit es eben nicht zu einem Hype und dann zu einem Absturz kommt.
Mhm. Okay. Magst du was ergänzen, Herbert?
Ja, sehr gerne. Ich habe selber vor 2-3 Wochen gemeinsam auch mit unseren Geschäftspartnern in Österreich Video gedreht zum Thema EU-AI-Act, Awareness schaffen, auch wie Mitarbeitende mit KI in Berührung kommen und dementsprechend auch mit KI umgehen sollen. Großer Videodreh, Augsburg mit Steinbeis. Steinbeis ist im süddeutschen Raum. Tolle Unternehmung, auch mit der Augsburg Business School, wo wir genau diese Awareness schaffen, mit KI umzugehen. Jetzt geht es einfach darum, dieses regulatorische Ungeheuer, EU-AI-Act zu bändigen. Ich erinnere das ein bisschen zurück an Datenschutzgrundverordnung, GDPR. Da ist jetzt wirklich eine Änderung, weil jetzt betrifft es jeden. Es betrifft nicht nur die Geschäftsführenden oder die Führungskräfte. KI betrifft uns einfach alle. Und dieses niederschwellige Angebot, das wir da auch geschaffen haben, ist deshalb so wichtig, auch jeden mitzunehmen. Und ich sage da bewusst jeden und bin da auch ein bisschen überrascht, wie die EU dieses Thema jeden mitzunehmen gelöst hat. Das hat sie auf die Unternehmen abgewälzt. Die Unternehmen müssen dafür Sorge tragen, dass jeder Mitarbeitende, der mit KI in Berührung kommt, so einen Schulungsnachweis bekommt.
Okay.
Sehr, sehr banal. Ich möchte einfach, dass das nicht als Bürde oder als Leistungsnachweis oder als Schulungsnachweis, es muss irgendwie in die Grundbildung reinkommen. Normalerweise sollte das ein Thema sein, das in den Schulen, ob es jetzt die Grundschule, Mittelschule, Hochschule ist, sei dahingestellt. Aber es muss eine Bildung passieren, die uns im Umgang mit künstlicher Intelligenz schult. Und spätestens in 3, 4, 5 Jahren, ich kann mich noch gut zurückerinnern, wie die ersten Handys und Smartphones rausgekommen sind, wo auch die Unternehmungen sehr skeptisch waren. Ah, was machen wir jetzt mit Smartphones? Und dieses Potenzial, das damals mit Smartphones gab, wird es vielfach mit KI geben. Ein Jugendlicher, der heute wahrscheinlich in die Grundschule oder Mittelschule einsteigt, wird sein gesamtes Leben mit KI gestalten. Mhm. Und das ist nochmal eine neue Dimension, die wir jetzt gar nicht abschätzen können. Und genau diese gesellschaftliche Verantwortung wird uns alle treffen. Unternehmungen, Politik, aber jeden Einzelnen. Und hier ist Awareness ganz wichtig. Sprengt jetzt den Rahmen, den wir als Beratungsunternehmen leisten können. Ich würde mich einfach freuen, hier einen Schulterschluss auch zu machen, der erforderlich sein wird mit allen Stakeholdern.
Dann setzen wir hier auch einen Punkt. Herzlichen Dank, dass wir bei euch sein durften.
Danke euch.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Wir dann. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis nächstes Jahr.